Willkommen zu Popper Teil 2. Ich hatte in der letzten Folge des Podcasts Freigeist über Popper als Wissenschaftsphilosoph geredet, über sein Hauptwerk Logik der Forschung und über die erste Hälfte seines Lebens. Heute möchte ich über sein anderes großes Hauptwerk, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, sprechen, damit über Popper als Demokratietheoretiker. Denn er ist eben nicht nur Wissenschaftstheoretiker, sondern auch Demokratietheoretiker und hat bei diesem Themenfeld wichtige Beiträge zur politischen Philosophie geleistet. Wir hatten in der letzten Folge gehört, dass er bedingt durch die politischen Umstände seiner Zeit emigriert ist nach Neuseeland. Ab 1937 war er in Neuseeland und hatte eine Stelle am Canterbury University College in Christchurch, dort als Philosoph. Und er hat natürlich seine Fragen nach wissenschaftlicher Wahrheit, wie kann man Erkenntnis gewinnen, Falsifizierung und solche Dinge, die hat er mitgebracht. Hat dann aber tatsächlich in Neuseeland begonnen, sich der politischen Philosophie zuzuwenden. Und das sind schon zwei Schriften erschienen vor der offenen Gesellschaft und ihre Feinde. Schriften, die gewissermaßen den gedanklichen Weg dorthin vorbereitet und gebahnt haben. Nämlich, was ist Dialektik und das Elend des Historizismus? Was ist Dialektik war ein Aufsatz, der ist 1938-39 entstanden, wurde dann 1940 veröffentlicht in der Zeitschrift Mind. Und Popper argumentiert dort gegen die dialektische Methode, die ein Kernelement der Hegelschen und der Marxischen Philosophie ist. Und zwar sehr vehement wendet er sich dagegen. Er sagt, letztlich führt diese Art von Dialektik zur Zerstörung von Logik und Wissenschaft. Und es begründet dann eine pseudowissenschaftliche Sozialphilosophie, weil die echten wissenschaftlichen Methodenstücke sozusagen verlassen werden, ausgehöhlt werden, indem man nämlich im Sinne von Dialektik immer sagen kann, ja, es gibt eine These und dann gibt es irgendwie eine Gegenthese, nämlich Antithese und eine Synthese und so weiter. Und das ist einfach was anderes als die formale Logik. Bei Immanuel Kant sieht er den Begriff Dialektik noch korrekt verwendet. Dort ist die Logik noch nicht bedroht. Es gibt ja eine transzendentale Dialektik in der Kantschen Erkenntnistheorie. Das ist für ihn noch okay. Aber bei Hegel kippt die Sache eben, denn bei Hegel kommt dann der Weltgeist ins Spiel und im Rahmen der Dialektik verwirklicht sich der Weltgeist dann in der Geschichte und so. Das hält er für willkürlich herbeigezogen. Und auch die Art, wie Marx es dann fortgeführt hat unter materialistischen Vorzeichen, wo dann eben Widersprüche als ökonomische Widersprüche oder als letztlich Gegensätze in der Gesellschaft verstanden werden, das hält er für nicht tragfähig. Er fürchtet, dass darin ein Dogmatismus liegt und dass Beliebiges begründbar wird. Und sozusagen eine Kritikimmunisierung auch stattfindet, weil man im Zweifel dann immer sagen kann, na ja, das war eben eine Gegenthese und dann hat sich's irgendwie weiterentwickelt und so. Also es ist gar nicht ganz klar, durch welches empirische Material dann eigentlich Geschichtsthesen noch ernsthaft prüfbar und widerlegbar sind. Also ein Markstein gegen die Dialektik. Die andere Schrift, Das Elend des Historizismus, The Poverty of Historicism, die hat mehrere Überarbeitungen erfahren und ist dann 1944 erschienen in der britischen Zeitschrift, dann allerdings 1957 nochmal in Buchform. Diesen Begriff Historizismus hat Popper geprägt, bewusst abfällig, nämlich er wendet sich in dieser Schrift gegen die Vorstellung eines gesetzmäßigen Geschichtsverlaufes. Dass also die Geschichte gleichsam wie bei den Naturgesetzen einen vorgegebenen deterministischen Verlauf hat, den man irgendwie erkennen könne. Popper sagt, das ist nicht so und es gibt also nicht solche absoluten Entwicklungsgesetze und es gibt vor allem kein Endziel der Geschichte, auf die das hinstrebt. Und damit wendet er sich zugleich gegen utopisches Denken, das nämlich häufig eine ideale Gesellschaft ausmalt und dann glaubt, man könne also durch globale Maßnahmen diesem Endziel näher kommen. Das hält er für gefährlich. Das führt zu einer Politikplanung im großen Stil. Und diese Politikplanung im großen Stil, die ist immer in der Gefahr, dann totalitär zu werden, weil man ja um des großen Zieles willen dann alle möglichen, auch einschneidenden Maßnahmen ergreift. Und das hält Popper unbedingt für kritikwürdig und für zu vermeiden. Das ist eben mit der Gefahr des Totalitarismus verbunden und Popper ist einfach ein Antitotalitarist. Ich möchte ein Zitat von ihm bringen, das nochmal seine Vorstellung von Rationalität umreißt. Er schreibt dann in der offenen Gesellschaft und ihre Feinde, Seite 293, der Rationalismus ist also mit der Idee verbunden, dass der andere ein Recht hat, gehört zu werden und seine Argumente zu verteidigen. Das bedeutet, dass er die Anerkennung der Forderung nach Toleranz enthält, zumindest für alle jene, die selbst nicht intolerant sind. Man tötet keinen Menschen, wenn man gewöhnt ist, zuerst auf seine Argumente zu hören. Zitat Ende. Also, und zu Poppers Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts sind ja nun viele Menschen getötet worden von totalitären Regimen. Hier ist klar, dass Popper ein Fels in der Brandung gegen solche Entwicklungen ist. Ja, und das wird dann fortgeführt und weiter ausgearbeitet in seinem großen Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist zweibändig und richtet sich natürlich auch gegen die autoritäre Staatskonzeption, gegen nationalistische und militaristische Ideologien. Und was vor dem Hintergrund der damaligen Zeit ganz interessant ist, Hitler und Stalin waren natürlich prägend und waren in gewisser Weise auch gemeint. Aber sie werden nicht explizit erwähnt, sie werden nicht genannt von Popper, sondern es geht ihm um die philosophischen Denktraditionen, die seiner Meinung nach die dahinterstehenden Ideologien mit befördert und ermöglicht haben. Und bei diesen zwei Bänden, also der Band 1, ist Platon gewidmet, das will ich dann noch erläutern, und Band 2 ist Hegel und Marx gewidmet. Er nennt Hegel und Marx die orakelnden Philosophen. Und setzt da eben die Kritik fort, die wir schon aus dem Elend des Historizismus kennen und aus der Kritik an der Dialektik. Aber warum eigentlich Platon? Auch bei Platon geht der Staat vor die Interessen des Individuums. Der Staat wird für wichtiger gehalten. Und auch bei Platon findet sich ein historizistisches Denken nach Popper und eine utopische Sozialplanung, also das Konzept eines Idealstaates. Die platonische Ideenlehre wird eben von Platon auch auf die staatliche Ordnung angewandt. Und Popper sieht darin unter anderem auch einen Kult der Stabilität. Also es gibt gewisse Verhältnisse, da gibt es eine soziale Schichtung. Das ist auch nicht von sozialer Mobilität gekennzeichnet. Also der platonische Staat ist kein Staat, wo man jetzt irgendwie durch Leistung besonders aufsteigen soll, in eine andere Schicht oder andere Klasse oder so, sondern da sind die Dinge sehr eingeteilt und werden autoritär verwaltet sozusagen. Und das lehnt Popper natürlich ab. Gleichzeitig sieht er den großen Einfluss Platons auf die abendländische Philosophiegeschichte. Und er erkennt auch an, dass wichtige Grundgedanken bei Platon ausgearbeitet sind. Und er spricht deswegen von einem Zauber Platons. Also das ist ambivalent. Da steckt auch eine Anerkennung drin, aber eben auch die Kritik an autoritären Vorstellungen, mit denen dann oft Intellektuelle meinen, dass sie anderen vorzuschreiben haben, was sie zu denken haben, wie sie leben sollen und so weiter. Gut. Auch Marx gegenüber ist er nicht total ablehnend, sondern er erkennt immerhin an, dass Marx, insbesondere der frühe Marx, humanitäre Ziele verfolgt hat. Am schlechtesten kommt bei ihm Hegel weg. Also da gibt es eine Formulierung, Hegel sei ein logischer Hexenmeister, der mit Hilfe seiner zauberkräftigen Dialektik wirkliche physische Kaninchen aus rein metaphysischen Zylindern hervorzog. Also mit anderen Worten, Hegel schmarrt die Leute voll und übt dadurch schlechten Einfluss aus. Und das ist natürlich auch bezogen auf den autoritären preußischen Staat. Hegel war ja der große preußische Staatsphilosoph und auf das Konzept, dass durch Kriege zwischen Staaten dann die Geschichte sich weiterentwickelt und so weiter. Ja, auch bei Marx sieht er, dass viele der Behauptungen, die im Marxismus vertreten wurden, einfach mit der sozialen Wirklichkeit nicht übereinstimmen, dass Dinge behauptet und vorhergesagt werden, die dann nicht unbedingt so kommen. Also etwa die marxische Verelendungstheorie, ist das denn wirklich so? Führt das dann zu einer sozialen Revolution oder gibt es nicht auch Mechanismen eines sozialen Ausgleichs durch erarbeiteten Wohlstand im Kapitalismus? Und dort, wo es zu Revolutionen kommt, führt es dann wirklich zu einem Sieg des Proletariats und zu einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft. Naja, das ist vielleicht nur alles gar nicht so. Und in der Tat wurde Popper ja dann später beim Zusammenbruch des Kommunismus 1990/91 sozusagen als einer, der das schon gesehen hat und auf den man sich dann doch vielleicht besser berufen sollte, wieder gesehen und in Erinnerung gerufen. Der Titel »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« war nicht von Anfang an so beschlossen. Er hatte mehrere Titel zur Auswahl, hat sich da Verschiedenes überlegt, weil es auch gar nicht so leicht war, das Buch drucken zu lassen. Also das hat sich über Jahre hingezogen, bis er einen Verlag gefunden hat. Und er hat unter anderem den Titel erwogen »Eine Sozialphilosophie für jedermann«. Damit wird ja auch ein Anspruch formuliert. Also es soll kein abgehobenes philosophisches Spezialwerk sein, sondern es soll eben einladen, sich über Demokratie und ihre Bedingungen und ihre Verdienste Gedanken zu machen, vor dem Hintergrund der Gefahr des Totalitarismus, und das wendet sich dann eben an jedermann. Ein großes Werk zur Theorie der Demokratie und auch sehr einflussreich. Popper bevorzugt, darauf sollte ich vielleicht noch hinweisen, gegenüber Platon den Sokrates und auch die Sophisten als damalige philosophische Strömung. Er schreibt an einer Stelle, der Geist der Wissenschaft ist der Geist des Sokrates. Und statt Hegel und Marx empfiehlt er natürlich Kant als den zentralen Philosophen der Aufklärung und auch der persönlich verantworteten Freiheit. Also es ist die kritische Vernunft und eben die individuelle Freiheit, für die er eintritt. Und welche Rolle Freiheit im Staat spielen soll, dazu bringe ich ein Zitat aus »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«, Band 1, Seite 132. Popper schreibt: »Ich bin zu gewissen Einschränkungen meiner Freiheit durch den Staat völlig bereit, vorausgesetzt, dass die mir verbleibende Freiheit durch den Staat geschützt wird. Zum Beispiel muss ich meine Freiheit, andere anzugreifen, aufgeben, wenn ich wünsche, dass der Staat meine Verteidigung gegen Angriffe unterstützt. Aber ich verlange, dass der fundamentale Zweck des Staates nicht aus dem Auge verloren wird, nämlich der Schutz jener Freiheit, die den anderen Bürgern keinen Schaden zufügt.« Zitat Ende. Und später in dem Buch »Alles Leben ist Problemlösen« schreibt er, Seite 227, »Wir brauchen die Freiheit, um den Missbrauch der Staatsgewalt zu verhindern, und wir brauchen den Staat, um den Missbrauch der Freiheit zu verhindern.« Zitat Ende. Also er sieht durchaus, dass es auch Formen der Freiheit und des Ausübens von Freiheit gibt, die schädlich sind und dass man da irgendwo mal Grenzen setzen muss und so. Aber letztlich geht es eben darum, die Freiheit der Bürger dauerhaft zu sichern. Und das führt auf ein Problem, denn man möchte ja unterschiedlichen Lebenseinstellungen, unterschiedlichen Gedanken, in der Wissenschaft unterschiedlichen Theorievorschlägen, aber in der Gesellschaft, ja, sind es dann eben unterschiedliche politische Vorschläge, denen möchte man ja aufgeschlossen gegenübertreten. Man möchte also tolerant sein. Aber soll man grenzenlos tolerant sein? Nein, sagt Popper, das wäre gefährlich. Er schreibt, Offene Gesellschaft, Band 1, Seite 362, »Weniger bekannt ist das Paradoxon der Toleranz. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.« Zitat Ende. Das ist deutlich, das ist eine deutliche Warnung, die natürlich ihre Relevanz bis heute behalten hat und ja, vielleicht gerade heute wieder verstärkt in Erinnerung gerufen werden sollte. Das Paradoxon der Toleranz. Strukturell nochmal gibt es in Poppers Werk eine Art gedankliche Analogie zwischen der Wissenschaftstheorie und der Demokratietheorie. Was in der Wissenschaftsphilosophie die Logik der Forschung war, wird hier in politischen Kontexten eine Logik der Situationen, in denen man sich verhalten muss, in denen man Entscheidungen treffen muss. Die Kritik theoretischer Entwürfe und Hypothesen in der Wissenschaft findet ihre Entsprechung in der Kritik politischer Institutionen im politischen Bereich. Und was der Verzicht auf endgültige Wahrheit war, Popper ist ja Fallibilist, Das wird hier zum Verzicht auf den utopischen Gesamtentwurf einer idealen Gesellschaft. Ist also letztlich eine Bescheidenheit. Fehlerkorrektur ist das beim Erkenntnisgewinn. Und Sozialtechnik ist es im politisch-gesellschaftlichen Bereich. Damit meint Popper, dass man sich zufrieden geben soll mit einer Stückwerktechnologie. Piecemeal Engineering ist der englische Begriff. Und das ist nicht so abwertend gemeint, wie es im Deutschen vielleicht manchmal klingt, wo man dann sagt, naja, die Politiker, die kriegen ja nur ein Stückwerk irgendwie hin, womit ja angedeutet wird, dass es irgendwie inkohärent und ungenügend ist. Das meint Popper nicht, sondern Popper meint, man soll in einer gegebenen Situation sich auf das Problem lösen, konzentrieren, das diese Situation erfordert und nicht gleich die Gesamtgesellschaft ändern und umbauen wollen, weil das eben mit den beschriebenen Gefahren einhergeht und weil es am Ende dann sowieso nicht gelingt. Aber dass man stückweise, wenn man Defizite erkannt hat, etwa durch Regeländerungen, durch politische Maßnahmen zur Verbesserung beitragen kann, dass es sozusagen Stück für Stück besser wird für die betroffenen Menschen, das ist für ihn der richtige Zugang und das ist eben ja auch realistisch und erreichbar. Das alles führt dann zu einem neuen Blick, zu einer anderen Rechtfertigung politischer Herrschaft. Es geht dann nicht mehr so sehr darum, jetzt den besten Herrscher zu finden oder irgendwie die ideale Regierung, sondern es geht darum, Verhältnisse zu schaffen, bei denen man eine Regierung, die nicht die Erwartungen erfüllt, ohne große Probleme, also friedlich auch wieder los wird. Das ist sozusagen ein politisch-praktisches Falsifikationsprinzip. Wenn sich was nicht bewährt, dann muss man es eben korrigieren können. Und das heißt im Bereich der Politik, es muss eine Abwahl der Regierung möglich sein. Popper schreibt in Alles Leben ist Problemlösen, Seite 168, ein Staat ist politisch frei, wenn seine politischen Institutionen es seinen Bürgern praktisch möglich machen, ohne Blutvergießen einen Regierungswechsel herbeizuführen, falls die Mehrheit einen solchen Regierungswechsel wünscht. Und in der offenen Gesellschaft, Band 2, Seite 177. Die Anwendung von Gewalt ist nur in einer Tyrannei gerechtfertigt, in der sich Reformen nicht ohne Gewaltanwendung durchführen lassen. Und sie sollte nur ein Ziel haben, nämlich die Errichtung eines Zustandes, in dem gewaltlose Reformen wieder möglich sind. Ich glaube nicht, dass wir je versuchen sollten, unter Anwendung von Gewalt mehr zu erreichen. Zitat Ende. Also, friedlicher Wechsel der Regierung als zentrale Bedingung und als Qualitätsmerkmal der Demokratie. Popper hat das Manuskript an die offene Gesellschaft und ihre Feinde 1943 abgeschlossen. Und ja, dann, ich habe es schon angedeutet, dann begann ein Drama, wie denn das Werk die Öffentlichkeit findet. Also er saß da ja irgendwie abgelegen in Neuseeland und hat natürlich korrespondiert mit Freunden und mit Verlagen in England und in den USA. Es war aber schwierig in dieser Kriegszeit. Eine eigene Kostenbeteiligung, dass es gedruckt werden konnte, lehnte er ab. Und was ihm letztlich geholfen hat, waren dann doch gute Freunde in London, nämlich Ernst Gombrich, ein lebenslanger Freund, ein Kunstphilosoph, und Friedrich August von Hayek, der berühmte Liberale, der damals in London an der London School of Economics tätig war. Und die haben es dann also geschafft, dass es im April 1944 endlich eine Zusage gab, dass das Werk erscheinen kann. Trotzdem hat sich es dann noch hingezogen bis November 1945. Da ist das Buch dann, oder sind die beiden Bücher, sind ja zwei Bände, endlich erschienen. Ja, ein halbes Jahr nach Kriegsende. Der Anlass waren ja die Frontstellungen auch ideologischer Art im Zweiten Weltkrieg gewesen. Da war der Krieg dann also schon vorbei, aber das Buch gab es dann. Und Popper ist nach Europa zurückgekehrt. Wie kam das? Naja, er hat versucht, den Kontakt nicht abreißen zu lassen und hat sich halt auch für Stellenangebote interessiert. Und auch da war der Hayek sehr nützlich. Der hat ihm dann eine Professur verschafft an der London School of Economics, als da eine Stelle frei geworden war. Die Nachricht hat Popper im Mai 1945 erreicht. Er hat ein anderes Angebot aus Sydney dann abgelehnt, hat das Haus in Christchurch verkauft, hat sich auf die Rückfahrt vorbereitet. Und ja, das fand dann Ende 1945 statt. In dem Porträt zu Karl Popper von Martin Morgenstern und Robert Zimmer, das ich in der letzten Folge schon zugrunde gelegt hatte, ist das schön geschildert, Seite 105. Am 5. Dezember 1945 schifften sich Carl und Henny in Auckland auf der New Zealand Star in eine Vierbettenkabine ein. Das Schiff, das ihn in die alte Welt zurückbrachte, musste die Route über Kap Horn nehmen. Für Popper ein, Zitat, fantastisch und unvergesslich schöner Anblick. Am 5. Januar 1946 betrat er mit seiner Frau wieder englischen Boden. Gombrich erwartete ihn am Hafen, mit einem Exemplar der offenen Gesellschaft in der Hand. Also, es gab das Buch und es gab Popper wieder in England. Dort hat er sich wohlgefühlt, auch kulturell. Die zurückhaltende, rational-kritische Art der Briten kam ihm sehr entgegen. Und er wurde in der Tat 1949 britischer Staatsbürger. Und er wurde dann auch ordentlicher Professor für Logik und wissenschaftliche Methode an der Universität London. Die Kontakte nach Wien, biografisch bedingt, hat er weitergeführt. Und ja, er war dann arriviert, könnte man sagen. Also die Vorgeschichte aus der letzten Folge hat ja gezeigt, dass das nicht so klar absehbar war. Er war ja zunächst kein Karrierephilosoph, sondern eben einer, der ernsthaft an den Problemen gearbeitet hat, die ihn beschäftigt haben. Und ob das Anerkennung findet, das weiß man immer vorher nicht. 1950 ist er eingeladen worden zu Vorlesungen in Harvard. Er hat dann auch Princeton besucht und Yale, hat in Princeton Albert Einstein getroffen, hat mit ihm die Frage des Determinismus diskutiert. Und er hat auch alte Freunde und Kollegen in den USA wieder getroffen, die eben emigriert waren einige Jahre zuvor. Außerdem gab es ab 1948 das Europäische Forum Alpbach in Tirol, das er entscheidend mitgestaltet hat und bei dem dann ja später auch Hans Albert als sein Mitstreiter im kritischen Rationalismus immer wieder aufgetreten ist und eine wichtige Rolle gespielt hat. Apropos Hans Albert, erwähnenswert ist der Tübinger Soziologentag 1961, der nämlich zum sogenannten Positivismusstreit in der Sozialwissenschaft geführt hat. Karl Popper hat einen Vortrag gehalten als kritischer Rationalist mit dem Titel »Die Logik der Sozialwissenschaften«. Und dann, so war das konzipiert, gab es einen anderen Vortrag von Theodor W. Adorno von der Frankfurter Schule, der sogenannten kritischen Theorie. Und die beiden sollten sich streiten, aber mehr als diese beiden haben sich ihre Schüler gestritten, nämlich für den kritischen Rationalismus eben Hans Albert und für die kritische Theorie Jürgen Habermas, der ein dialektisches Wissenschaftsverständnis vertreten hat und der gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen in den Blick nahm und die Überwindung des Spätkapitalismus predigen wollte. Und naja, schon mit diesem dialektischen Zugang ist er natürlich in Konflikt geraten mit der wissenschaftsnahen Denkweise von Popper und Albert. Der Titel Positivismusstreit ist ja irreführend, der ist dem Ganzen angehängt worden. Hans Albert hat immer Wert darauf gelegt, dass er kein Positivist ist, sondern dass es einfach um die Trennung von Tatsachen und Werten geht. Und auch Popper hat sich zum Thema Positivismus geäußert dann, 1971, da gab es ein Zusammentreffen mit Herbert Marcuse unter dem Titel Revolution oder Reform. Und da wurde dann auch ein Buch dazu veröffentlicht und darin schreibt Popper, Seite 37, »Ich war immer ein Gegner jedes Dogmatismus und ich habe von meinen ersten Veröffentlichungen an diesen Positivismus bekämpft. Während der Positivismus lehrt, bleibe beim Wahrnehmbaren, lehrte ich, sei kühn mit der Aufstellung spekulativer Hypothesen, aber kritisiere und prüfe sie dann erbarmungslos.« Zitat Ende. Also es ist bei Popper eben so, dass nicht sozusagen das gegebene empirische Material schon die Sicherheit der Erkenntnis garantiert, sondern es behält alles einen hypothetischen Charakter und muss dann eben durch Falsifikationsversuche geprüft werden. Ja, Positivismusstreit. Was ist noch passiert? 1963 ist noch ein einigermaßen wichtiges Werk von Popper erschienen, Vermutungen und Widerlegungen, Conjectures and Refutations. Und dort wird nochmal der Fallibilismus stark gemacht, nämlich die Fehlbarkeit menschlicher Erkenntnis, eigentlich in allen Bereichen, verbunden mit einem erkenntnistheoretischen Realismus, also dass wir nicht sofort und auf einfache Weise sichere Erkenntnis erlangen können, heißt nicht, dass wir die Vorstellung einer objektiven Außenwelt aufgeben müssen, sondern es bleibt das Ziel, sich der Wahrheit anzunähern. Und das nennt Popper dann Wahrheitsähnlichkeit, Verisimilitude. Das ist also das, was man erreichen kann, sozusagen ein stückweiser Erkenntnisfortschritt. Das ist in diesem Buch nochmal ausgearbeitet. Popper hat ein zurückgezogenes Leben geführt in Fallowfield, westlich von London, außerhalb der Großstadt. Er hatte kein Auto, er hatte keinen Fernseher, er war also ganz sachkonzentriert. Mitunter aber auch aggressiv und taktlos gegenüber Kollegen oder auch sogar Freunden, wenn die anderer Meinung waren als er. Also ein interessantes Phänomen, einer, der die rationale, sachorientierte, kritische Prüfung zum zentralen Element seiner Philosophie erhebt, aber dann im persönlichen Verhalten nicht immer ein leuchtendes Vorbild für diese Denkungsart sein kann. Offiziell anerkannt war er jedenfalls. 1958 wurde er Mitglied der British Academy, 1959 Präsident der British Society for the Philosophy of Science, also alles so wissenschaftsinterne Ehrenfunktionen. Und dann tatsächlich 1965 wurde er sogar in den Adelsstand erhoben. Von da an war er Sir Karl. Poppers Eigenheiten will ich nochmal illustrieren anhand seines Verhältnisses zu seinen Schülern. Er hatte natürlich Schüler und Mitarbeiter in all den Jahrzehnten in London. Dazu heißt es in dem Buch von Morgenstern und Zimmer, Seite 124. Poppers Verhältnis zu seinen Schülern war innig, fruchtbar, aber auch explosiv und konfliktreich. Die Gründe lagen in Poppers komplexer Persönlichkeitsstruktur. Er war ein engagierter, fürsorglicher und warmherziger philosophischer Lehrer, ohne jeden Dünkel. Doch andererseits war er höchst empfindsam, rechthaberisch und nachtragend. So entwickelten sich viele Beziehungen zu seinen Schülern nach einem ähnlichen Muster. Nach einer Phase, in der die Schüler dem Meister in Verehrung und dieser ihnen in freundschaftlicher Fürsorge verbunden war, kam es in dem Augenblick zum Bruch, wenn ein Schüler eine eigenständige philosophische Position entwickelte und sie in Vortrag oder Schrift gegen den Meister vertrat. Er wurde verstoßen, in der Regel für immer. Popper litt unter den Konflikten mit seinen Schülern, aber er vergab und verzieh selten. Auf die Kritik seiner Schüler ging er in seinen Schriften fast nie ein. Zitat Ende. Ja, so einer ist dann eben einflussreich, aber auch schwierig. Nenne einige Namen seiner Schüler und Mitarbeiter. Da gab es Alan Musgrave, William Bartley, Joseph Agassiz. Agassiz war Assistent bis 1960. Dann Imre Lakatos. Der war sein Assistent ab 1960 und dann Paul Feierabend mit seiner anarchistischen Wissenschaftstheorie. Naja, das wäre ein eigenes Thema. 1969 ist Popper emeritiert und 1994 verstorben. Da liegen 25 Jahre dazwischen und in dieser Zeit war er weiterhin tätig. Er hat Vorträge gehalten, er hat Schriften produziert. 1976 erschien seine Autobiografie Unended Quest, zu Deutsch Ausgangspunkte. Und ja, das sollte ich auch noch erwähnen, 1974 gab es Gespräche am Comer See mit John C. Eccles, dem Neurowissenschaftler. Und daraus, viele kennen das, daraus ist das Buch Das Ich und sein Gehirn, im Original The Self and Its Brain, entstanden. Das war gegen die Kränkung des Menschen durch den naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt gerichtet. Und ja, man wollte irgendwie für die Willensfreiheit eintreten. Und dabei ist dann ein Konzept entstanden, das den klassischen Dualismus von Materie und Geist erweitern sollte. Und das ist das, was man die Drei-Welten-Theorie nennt. Popper hat das eben erweitert zu seiner Drei-Welten-Theorie. Was sind diese drei Welten? Naja, also das ist zunächst die materielle Welt der physikalischen Prozesse. Das ist klar, das ist Welt 1. Dann ist es die Gesamtheit der psychischen Prozesse. Das ist Welt 2. Das ist also das, was die Menschen tatsächlich erleben, was sie dabei fühlen, was sie denken. Und ja, aber die geistigen Gehalte, das, was da gedacht wird, die gedanklichen Inhalte, die machen für Popper dann noch eine eigene zusätzliche Welt. Das ist die Welt 3. Und diese drei Welten, naja, die sind in einer evolutionären Stufung zu sehen und wechselwirken aber auch in gewisser Weise miteinander. Und dieses Konzept, insbesondere der Status dieser Welt 3, dieser Welt der geistigen Gehalte, das hat natürlich Kritik erfahren, wird kritisiert. Bis heute, ich denke, zu Recht. Tja, das soll genügen zu Poppers Leben und Werk. Kehren wir zu seiner Wirkung im gesellschaftlich-politischen Bereich zurück. Da blieb Popper seinen Ideen treu bis zum Schluss. In seinem Todesjahr 1994 ist das Buch »Alles Leben ist Problemlösen« erschienen. Darin heißt es, Seite 285, »Ich stehe unserer heutigen Gesellschaft sehr kritisch gegenüber. Da ließe sich viel verbessern. Aber unsere liberale Gesellschaftsordnung ist die beste und gerechteste, die es bisher auf Erden gab.« Soweit Popper, das wirkt sicherlich über seinen Tod hinaus, wenngleich die mediale Präsenz Poppers ja natürlich jetzt Jahrzehnte nach seinem Tod immer in der Gefahr ist, irgendwie auszudünnen und zu verblassen. Wollen wir nochmal zusammenfassen, was ist interessant für demokratische Humanisten oder humanistische Demokraten? Nun, seine Gedanken sind Reform statt Revolution. Verbesserung in kleinen Schritten statt großer Utopien. Dabei Leidvermeidung statt Volksbeglückung. Fortschritt durch Rationalität und Wissenschaftlichkeit. Und Demokratie, das hatten wir gesehen, als Kontrolle der Macht statt als Volksherrschaft. Freiheitssicherung als zentrale Staatsaufgabe. Und dabei ist immer zu bedenken, keine Toleranz der Intoleranz. Nun kann man beim Popperschen Gesamtwerk fragen, ob vielleicht die Vorläufigkeit und das Nichtwissen überbetont wird und ob damit unser Erkenntnisgewinn zu sehr in Frage gestellt oder relativiert wird. Oder man kann an manchen anderen Stellen vielleicht noch Bedenken haben. Und da würde uns Popper auffordern, selbst mitzudenken und weiterzudenken. Popper war der Meinung, alle Menschen sind Philosophen. Und er schrieb in dem Buch Auf der Suche nach einer besseren Welt, Seite 201, alle Menschen sind Philosophen. Auch wenn sie sich nicht bewusst sind, philosophische Probleme zu haben, so haben sie doch jedenfalls philosophische Vorurteile. Die meisten davon sind Theorien, die sie als selbstverständlich akzeptieren. Sie haben sie aus ihrer geistigen Umwelt oder aus der Tradition übernommen. Es ist eine Rechtfertigung der Existenz der professionellen oder akademischen Philosophie, dass es notwendig ist, diese weit verbreiteten und einflussreichen Theorien kritisch zu untersuchen und zu überprüfen. Zitat Ende. Also, das Konzept ist das einer Anleitung durch Rationalitätsprofis quasi. Das sind dann eben die professionellen Philosophen. Aber dabei ist das Mitdenken gefragt und nicht etwa kritiklose Expertengefolgschaft. Das soll auch für uns in Zukunft gelten. Und wie könnte es anders sein bei einer Denk- und Lebensweise, die sich kritischer Rationalismus nennt? Danke für die Aufmerksamkeit.